Guten Abend miteinander. Es ist 8 Uhr. Zeit, dass wir mit unserem Stadttalk anfangen können. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei uns hier in der Colmain Book Bar Verena Diener einladen und dass sie auch hierher gekommen ist. Verena Diener muss man eigentlich nicht wahnsinnig gross mehr vorstellen, so lange schon in der Politik. Ich will trotzdem kurz erzählen. Sie sind Nationalrätin gewesen. Noch früher haben sie die Grüne Partei im Wieland gegründet, dann Nationalrätin, dann 12 Jahre lang Regierungsrätin und jetzt seit gutem Jahr Ständerätin. Von denen, wo ich ein bisschen durchgelesen habe, was man über sie so geschrieben hat in den letzten Jahren, habe ich ein Porträt im Tagesanzeiger gelesen über sie. Und dort hat es eine Frage drin gehabt, mit wem dass sie am liebsten mal wieder zu Nacht essen. Und dann hat sie gesagt, mit der Stefanie Glaser. Das habe ich noch irgendwie interessant gefunden. Warum gehen mit der Stefanie Glaser?
Ja, weil Stefanie Glaser ist für mich ganz eine eindrückliche Frau. Ich habe sie in selber Zeit auch an diversen Plakatwänden gesehen. Sie hat hier so in einem Sennenkuttel, so in einem Hemd, wo sonst häufig die Älpler anhaben, hat sie sich zur Verfügung gestellt für eine Kampagne, wo sie darauf aufmerksam gemacht hat, ob man echt mit ihr auch reden würde, wenn sie AIDS hätte. Und sie hat einfach so ein schönes Gesicht, die Frau, mit den vielen Runzeln, die sie jetzt in der Zwischenzeit hat. Und ich denke, die Frau hat ja die Herausforderungen vom Älter und dann vom Altwerden schon weitgehend erlebt.
Sie ist, glaube ich, 90, oder?
Ja, ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, wir haben einen Haufen Bücher und es wird viel geredet über Babys, über Kinder, über ja, die Jahre, bis man so vielleicht 60, 70 wird und dann wird plötzlich alles so still. Vieles wird einfach tabuisiert und ich würde gerne mit ihr mal darüber reden, wie sie das erlebt hat, was sie für Fragestellungen hat und wie sie mit denen umgegangen ist.
Jetzt ist das ein bisschen unhöflich, das fragt man eine Frau eigentlich nicht, aber sie werden in 2 Monaten auch 60. Ist das etwas, was sie auch beschäftigt?
Ich muss es so sagen, ich finde die Frage vom Älterwerden schon noch eine gewichtige Frage. Und nicht, weil ich Angst habe vor den grauen Haaren, die ich schon zum rechten Teil habe, und auch nicht vor den Runzeln, die immer mehr kommen, und vielleicht auch dem körperlichen Abbau. Aber so die Frage, wie man sich fühlt, wenn man vielleicht sich in der Seele, also vielleicht muss ich noch eine Klammer machen, für mich ist es so, dass ich mein Weltbild ist so, das muss ich vielleicht eher so anfangen, mein Weltbild ist so, dass wir nicht einfach nur aus unserem Körper bestehen. Für mich ist es klar, dass wir auch einen seelischen Teil haben und einen Teil, wo ich denke, der wird überleben in einer anderen Dimension, wie auch immer. Und also die Frage, wie sich das anfühlt, wenn der Körper abbaut, wenn Fähigkeiten abgehen, wenn man nicht mehr mag, wenn man mit Einschränkungen immer mehr muss leben und vielleicht in sich hinein sich immer noch in seinem seelischen Teil eigentlich wie gleich fühlt. Also mir geht das mindestens heute so, dass ich so das Gefühl habe, es hat so einen Teil in mir hinein, der bleibt wie immer. Der ist so wie unantastbar. Und daneben hat es ganz viele Eigenschaften an mir, die sich verändern und wo Entwicklungen durchmachen. Und das nimmt mich noch Wunder, wie das so Stefanie Glaser zum Beispiel, wie sie das erlebt hat. Ob sie das auch so erlebt hat?
Sie haben vorhin gesagt, für sie besteht der Mensch aus einem seelischen und einem körperlichen Teil. Sind Sie religiös in dem Fall?
Ja. Ja, das würde ich schon sagen. Es ist für mich eigentlich wie vom ersten Tag an, wo ich mich mal erinnere, irgendwie klar gewesen, dass der Mensch nicht einfach nur aus Materie besteht. Und wenn die Materie zerfällt, dass dann einfach nichts mehr da ist. Und ich bin reformiert aufgewachsen. Ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wo man täglich das Tischgebet gesprochen hat oder so. Aber ich habe mich eigentlich immer für die Fragen interessiert, weil ich finde, wenn man sich nur um den irdischen Teil kümmert, dann läuft man Gefahr, dass man auch viel zu kurz greift in ganz vielen Fragen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, Sie haben dann mal mit einem Theologiestudium geliebäugelt. Warum haben Sie dann nicht diesen Weg eingeschlagen?
Ja, weil ich mit 22 Mutter geworden bin. Ich habe früh geheiratet. Mein erster Ausbildungsweg war, Lehrerin zu werden. Das habe ich gemacht. Dann habe ich geheiratet. Dann haben wir unsere Familienphase gehabt. Ich hatte zwei eigene Kinder, dann noch zwei Pflegebuben dazu. Sonst noch ein paar zugewandte Orte. Dann ist das in dieser Phase ist das eigentlich gar kein Thema mehr gewesen. Das hat schlicht keinen Platz gehabt, also ein Studium. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das noch machen konnte mit dem Familiensetting zusammen. Und nachher war eigentlich so ein bisschen die Frage gewesen, wo die Kinder grösser geworden sind, was mache ich eigentlich so beruflich, was ist so die nächste Phase? Und da hat es für mich die Möglichkeit gegeben von einem Studium oder ein politisches Engagement. Und es stimmt, also eigentlich war es so ein bisschen ein Abwägen gewesen zwischen dem Theologiestudium oder in die Politik gehen. Das ist ja eigentlich noch ein bisschen speziell, das sind ja nicht ganz deckungsgleiche Sachen, in die Politik gehen und sich politisch engagieren und das Theologiestudium. Aber vielleicht hat es eben gleich zwei, drei gemeinsame Punkte.
Zum Beispiel?
Das Reflektieren über den Mensch, über den Mensch seine Fragestellungen, der Umgang mit der Schöpfung, die Menschen berühren, die Menschen irgendwie mit der Berührung, wie aktivieren, dass sie selber auch Verantwortung übernehmen. Das dunkelt mich eigentlich noch recht die Parallelen von der Politik zu einem religiösen Teil.
Und Sie haben sich dann dafür entschieden, Politik zu machen und nicht das Theologiestudium. Was hat denn den Ausschlag gegeben? Was hat Sie politisiert?
Ich glaube, ich bin von Kind aus ein politischer Mensch gewesen. Und ich würde vielleicht politischen Mensch so definieren, dass er den Wunsch hat, sich mitgestaltend zu engagieren. Dort, wo er ist. Am Arbeitsplatz, in der Familie, dort, wo er wohnt. Und das habe ich eigentlich schon immer gehabt. Und ich bin im kleinen Bauerdorf auf die Welt gekommen und habe eine ganz starke Verbundenheit mit der Natur. Ich bin auch sehr ein sinnliches Kind gewesen. Ich denke, ich bin heute noch ein sinnlicher Mensch. Also ich nehme mit meinen Sinnen wahr. Also wenn ich eine Amsel höre, wenn es geregnet hat, dann macht mich das einfach vollumfänglich glücklich. Ich finde das so etwas Schönes. Oder eine schöne Wolkenstimmung. Oder wenn die Luft anfängt zu schmücken, wenn der Föhn kommt. Oder wenn die Limit wieder wärmer wird und anfängt zu schmücken. Ja, es gibt so viele Sachen, die kann man mit der Haut, mit den Augen, mit der Nase, mit den Ohren. Und wenn man sich berühren lässt von diesen Sachen, dann lässt man sich ja gleichzeitig auch ein mit diesen Sachen. Und wenn sie sich mit etwas einlösen, dann übernehmen sie automatisch, denke ich, auch ein Stück von Mitverantwortung. Und ich bin überzeugt, je mehr Menschen spüren, dass sie ein Teil vom ganzen System sind und das ganze System auch ein Teil von ihnen ist. Von dem Moment an kann man eigentlich auch nicht mehr Feindbilder weiter pflegen. Oder man kann nicht sagen, es geht mich nicht an. Also von dort her definiere ich einen politischen Mensch eigentlich einen Mensch, wo sich aus seinem Herz heraus engagiert für der Planet, für die Menschen auf dem Planet und auch für nächste Generationen.
Und, habe ich es richtig verstanden? Sie haben sich sehr jetzt einfach auf die Natur einlassen, einfach wie Sie auch so in dieser Natur aufgewachsen sind, im Wieland, am Irchel. Und das hat Sie dann zur grünen Politikerin gemacht? Oder was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie gerade grün geworden sind?
Ja, das ist natürlich schon die Zerstörung von unserem Ökosystem. Also ich meine, schon vor 30, 40 Jahren war das natürlich ein riesiges Thema gewesen, einfach nur für eine sehr kleine Gruppe. Aber heute ist es ja so, dass es zunehmend ins Bewusstsein von einer Mehrheit der Menschen kommt. Und es ist einfach ein Jammer, dass es in den letzten 4 Jahren nicht gelungen ist, sehr viel Schäden, wo man eigentlich vorausgesehen hat, dass die werden kommen, mit unserem Raubbau, mit unserer Denkhaltung, wo man Wirtschaftswachstum immer gleichgesetzt hat mit auch wachsendem Ressourcenverbrauch, größerem Energieverbrauch, mit dem Druck, die Ressourcen und die Energie zu einem Preis in dem System hineinzuhalten, wo überhaupt nicht der reale Preis ist, oder? Das hat halt massive Fehlentwicklungen gegeben. Es ist einfach ein Jammer, dass es so lange gebraucht hat, bis eigentlich die Erkenntnis wächst, dass es so nicht geht, oder? Ja, und das ist für mich schon, das ist für mich eigentlich der Hauptgrund gewesen. Und bei uns im Wieland, das war eine ziemlich konservative Gegend gewesen, damals schon, aber sagen wir damals vielleicht noch mehr als heute. Und da hatte ich einfach das Bedürfnis gehabt, politische Gegenkraft zu entwickeln.
Dann sind Sie auf die Straßen und Unterschriften gesammelt gegen AKWs. Ich glaube, das war das erste konkrete Engagement, das Sie gemacht haben.
Straßenbau und AKW, ja. Das ist die Kleeblatt-Initiative da und die Atomkraftwerk-Initiative. Da war ich noch fast ein Mädchen. Da habe ich Unterschriften gesammelt. Und das ist in dem Dörfli, wo ich aufgewachsen bin, nicht nur auf grosse Gegenliebe gestossen. Da konnte ich also zum ersten Mal so ein bisschen üben, wie das ist, wenn man wenn einem der rauche Wind ins Gesicht blaset.
Wie hat sich das geäussert? Also haben Sie da konkrete Erlebnisse gehabt?
Ja, also ich mag mich nur erinnern, dass der dann zumalige Gemeindepräsident, ich habe vor dem Lokal, wo wir Unterschriften, also ich habe meine Unterschriften gesammelt vor dem Lokal, wo die Leute sind, gehen ihre Stimmkuvert abgeben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mich eigentlich nicht schäme. Und ich weiss noch, ich war ziemlich perplex gewesen, weil ich gar nicht recht verstanden habe, wieso dass ich mich schämen muss. Vielleicht hat er auch nicht das gesagt, was er gemeint hat. Ich denke, es ist ja an sich in der Demokratie ein legitimes Recht, Unterschriften zu sammeln. Vielleicht hat er mehr wollen sagen, ob ich es nicht geschämig finde, so eine andere Haltung irgendwo zu vertreten, wo ich doch gewusst habe, dass eigentlich eine grosse Mehrheit in dem Dorf sicher eine sehr AKW-freundliche Haltung hat.
Und wie haben Sie reagiert?
Ich weiss es nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich rot geworden. Rot geworden und ein bisschen verlegen. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, nein. Also, ich weiss es nicht mehr.
Ja. Sie haben sich dann recht exponiert, auch als Gründerin von der Grünen im Wieland draussen. Sind da nicht massive Reaktionen von der SVP? Oder, hat es ja fast nur eine SVP gegeben, damals im Wieland gekommen?
Doch, die Reaktionen sind heftig gewesen. Die sind heftig gewesen. Das habe ich unterschätzt. Mhm. Und das war für mich eine Herausforderung gewesen. Aber es ist noch mehr eigentlich für meine Kinder auch eine Herausforderung gewesen, weil das ist ja natürlich auch am Mittagstisch in diesen Familien auch diskutiert worden und was am Mittagstisch diskutiert wird, wird ja nachher dann auch ab und zu auf dem Pausenplatz im Schulhaus auch diskutiert oder mindestens die Auswirkungen davon sind spürbar. Das ist, ich denke so rückblickend, ich habe meinen Kindern sehr viel zugemutet mit dem.
Also die Kinder sind dann heimgekommen und haben ihr Leid geklagt bei ihnen. Haben
jemanden müssen brüllen, ja.
Aha.
Also, ich denke, das ist so, wenn man vielleicht nicht... Das ist vielleicht früher noch stärker gewesen, als das heute ist. Aber früher hat man sich natürlich auch ein Stück weit auch isoliert, wenn man nicht dort gelaufen ist, wo der breite Strom war. Auf der anderen Seite denke ich, es lehrt auch Kinder, wenn man nicht zur Seite steht, eine gewisse Form von Eigenständigkeit, die einem ja später im Leben auch durchaus wieder sehr viel bringen kann. Also, ich glaube, wenn man es heute fragen würde, sie sind jetzt nicht da, aber wenn man es fragen würde, sie müssten eigentlich selber die Antwort geben. Aber so wie ich es erlebe, glaube ich, hat das keinen bleibenden Schaden gegeben.
Damals war Grün noch etwas Außergewöhnliches. Man ist dann so ein bisschen im Wohlenseiden-Bast-Ecke gestanden. Mhm. Heute gehört es ja fast zum grünen Ton oder zum guten Ton grün zu sein. So hat sich Politik verändert. Haben Sie sich auch verändert? Also sind Sie aus dem Ecken rausgekommen? Haben Sie sich verändert, Ihre Einstellung in diesen 25 Jahren?
In Bezug auf die Ökologie gar nicht, nein. Nein, ich glaube, ich bin sogar immer noch radikaler geworden. Ich finde, das ist ein Spiel mit dem Feuer und es ist ein Egoismus von uns Menschen, dem Ökosystem gegenüber, den ich unverantwortlich finde und wo ich glaube, heute noch klarer bin in den Aussagen als vor 30 Jahren. Sonst habe ich mich sicher geändert. Es wäre ja ein Jammer, wenn das nicht passiert wäre. Also, ich meine, ich werde jetzt 60 Ende März und wenn ich noch gleich wäre in allen Eigenschaften wie vor 30, 40 Jahren, dann denke ich, hätte ich ja nichts gelernt. Oder? Ich bin vielleicht ruhiger geworden, nicht weniger aktiv, aber ich glaube, es gelingt mir heute, vielleicht auch besser, einmal still zu sein und mir in Ruhe meine Gedanken zu machen. Ich bin so ein spontaner Mensch, so ein recht temperamentvoller. Und ich habe vielleicht in jüngeren Jahren auch in der Politik schneller ein Feuer entfachen lassen in mir, rein, wo ich dann aktiv geworden bin. Und das hat sicher durchaus sein Gute gehabt. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man gewisse Sachen zuerst noch eins oder zweimal überschlaft. Aber in meinem Wesen war es eigentlich immer, dass ich, wenn ich eine Fragestellung gesehen habe, dann habe ich irgendwie die Ärmel hinterher geritzt und dann habe ich es angepackt. Und das war im Privat genauso wie im Politischen. Das hat viel Gutes gehabt, aber es hat vielleicht da und dort auch Energie gekostet, die nicht zwingend nötig wären.
Sie haben gesagt, ökologisch sind Sie immer noch gleich radikal oder sogar noch radikaler wie früher. Sie sind jetzt heute aber nicht mehr grüne Ständerätin, sondern grüne liberale Ständerätin. Und so als Außenstehende hat man das Gefühl, das sind die, die so ein bisschen mehr ein bisschen Richtung Mitte rutschen. Ist das ein falscher Eindruck in dem Fall?
In den ökologischen Fragen nein. In der übrigen politischen Haltung ist das natürlich schon so. Ich meine, wenn man heute das Parteienspektrum sieht, dann sind die Grünen stärker nach links gerutscht. Sie sind ja häufig, das sieht man ja bei diesen Spider, die Smart Vote macht, sind die Grünen heute eigentlich meistens links von der SP angesiedelt. Und die Grünliberalen sind in der Mitte im Bereich CVP, EVP oder im ökologischen Flügel von der FDP. Also ich glaube, es ist dort so eine Sammlung. Ich persönlich denke eben, dass die ökonomischen und die ökologischen Fragen sind eigentlich die zwei Elemente, die existenziell im Raum stehen. Ich meine, wir haben im 07 haben wir die ganze Klimadiskussion gehabt. Da ist eigentlich wirklich ein Aufrütteln rund um den Planeten herumgegangen. Und Al Gore mit seinem Film hat ja eigentlich nur noch das zusammengefasst, wo Wissenschaftler, wo Leute aus Politik, aus Wirtschaft, von überall her eigentlich schon länger immer Leute angefangen haben, in Raum zu stellen. Und im 08 haben wir einen ökonomischen Crash gehabt mit den Banken, die ganze Wirtschaftssituation. Und es ist eigentlich interessant, wie jetzt in den letzten zwei Jahren die beiden Themen wirklich augenfällig und nicht mehr zu übersehen in Raum gekommen sind. Ich meine, die ganzen ökonomischen Fragen zeigen ja auch Spannungsfeld auf von der fast grenzenlosen und unersättlichen Gier, die einfach auch im Mensch innen ist, die einfach auch zeigen, dass der Mensch in sich innen auch eine Unbegrenztheit hat, wo man ihm muss helfen oder wo man ihn vielleicht ab und zu auch zwingen muss, Grenzen auch einzuhalten. Ich meine, das ist etwas, wo einerseits einem herausfordert im liberalen Sein, weil man eigentlich den Mensch für mündig nimmt und eigentlich auch findet, der Mensch muss in der Selbstverantwortung sich selber Grenzen setzen. Und dann gibt es aber auch Grenzen, die muss man ihm setzen, weil einfach ein Teil der Menschen nicht in der Lage sind, mit der Freiheit verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist für die Wirtschaft in den nächsten Jahren ein ganz zentraler Punkt. Und das andere ist die Ökologie, wo wir ja seit über 30 Jahren sagen, wir machen eine Umweltpolitik und wo man muss sagen, wir bringen den Planet immer stärker in ein Ungleichgewicht, wo sich so nicht mehr verantworten lässt.
Jetzt sind auch nicht die grünen Liberalen sind ja mehr wirtschaftsfreundlich wie die ursprünglichen Grünen. Also, sie sind jetzt bei der Partei, die eigentlich wirtschaftsfreundlicher ist.
Ja, ich meine, unsere Existenz ist nicht wegzudenken ohne eine Wirtschaft. Also wir brauchen eine Wirtschaft, wir brauchen auch ein gewisses Wachstum. Nur, das Wachstum muss man anders definieren. Das Wachstum darf nicht gleichzeitig immer mehr Ressourcen brauchen, immer mehr Energie verbrauchen, weil das Ungleichgewicht erzeugt. Wir müssen, wie soll ich sagen, Wirtschaft ist für mich kein Findbild. Wirtschaft, das ist so wie Gesellschaft, das sind wir. Also ich meine, wir miteinander sind eine Gesellschaft und wir haben Bedürfnisse in unserem Leben und die werden über Produktion, sprich Wirtschaft, auch abgedeckt. Die Frage ist, mit was für Regeln so ein System funktioniert. Und wenn man jetzt im politischen Links-Rechts-Schema schaut, dann ist ganz links ist das grösste Vertrauen einfach nur beim Staat. Beim Staat, bei Vorschriften, bei Gebot. Das braucht es. Zu einem gewissen Teil habe ich die Haltung auch, dass es Grenzen gibt, die man einem Menschen setzen muss. Aber auf der anderen Seite habe ich das Menschenbild, dass eigentlich der Mensch ein mündiges Vis-à-vis ist. Und das heisst aber, ich mute ihm auch Eigenverantwortung zu. Und ich will ihm nicht alle Entscheidungen wegnehmen. Er soll selber. Ich meine, das ist ein Unterschied zwischen dem Tier und dem Mensch, dass der Mensch eigentlich einen freien Willen hat und auch kann entscheiden. Und diesen Teil, den muss man schulen, den muss man weiterentwickeln, man muss ihm das Wissen geben und dann muss er lernen, Verantwortung übernehmen. Und darum ist das eigentlich für mich politisch die bessere Variante als die Variante, wo man einfach alles am Staat gibt und den Staat regelt. Und das Individuum wird zum grossen Teil eigentlich auch nicht als mündiger Mensch dann in diesem System gesehen.
Ist das eine Einstellung, eine Einsicht, die gewachsen ist in diesen 25 Jahren Politik, oder ist das eigentlich von Anfang an schon so gewesen? Oder haben Sie sich mehr von links Richtung Mitte bewegt?
Nein, ich bin nie links gewesen. Ich bin, also, wie soll ich sagen, für mich hat das eben gar nie existiert. So das Links-Rechts-Schema, ich mag mich erinnern, als ich am Anfang in die Politik gekommen bin, da habe ich eigentlich mir das erste Mal müssen erklären lassen, wie das System überhaupt ist mit links und rechts, weil das hat für mich nicht existiert. Für mich haben Qualitäten existiert bei einzelnen Fragen, aber ich habe mich nie irgendwie einfach nur einer Ausrichtung zugehörig gefühlt. Und ich bin ein Mensch gewesen, ich habe schon in jungen Jahren auch, ist für mich mit Eigenverantwortung für mich sehr etwas Wichtiges gewesen. Und durch das habe ich eigentlich immer einen Grundsatz in mir rein gehabt, dass man einem Menschen muss Verantwortung übergeben muss und dass man vom Menschen aber auch muss Verantwortung einfordern. Und das ist eigentlich eine Grundwurzel vom liberalen Denken. Also ich bin nie dafür gewesen, dass man die Menschen bevormundet.
Dann war das eine Spannung gewesen, am Anfang, als Sie in der Grünen Partei waren, zwischen Ihrer Haltung und der Haltung von gewissen anderen, die sich dann gelöst hat, vor, ich glaube, 4 Jahren war das gewesen.
Ja, also wir hatten ein sehr breites Spektrum in der Grünen Partei. Aber da sind eigentlich das breite Spektrum hat sich eigentlich in einer guten Balance gehalten. Und das hat auch etwas sehr Befruchtendes. Es ist etwas ein bisschen unbequem, weil man einfach mit unterschiedlichen Weltanschauungen muss zu einer Lösung kommen. Aber das hält einem irgendwie auch ein bisschen auf Trab. Nachher hat sich das einfach stärker verschoben, dass der Flügel, der stärker links war, sich immer ist gewachsen und der andere ist eigentlich geschrumpft.
Und sind Sie froh, dass Sie sich gelöst haben von dem?
Also, für mich persönlich war es sicher das Richtige gewesen, ja. Und in der Politlandschaft, glaube ich, war es auch das Richtige gewesen. Es ist uns gelungen, die ökologische Basis, das Grün, das haben wir eigentlich können verbreitern können, weil die Grüne Partei ist eigentlich nicht eingebrochen, sondern wir haben neben dem quasi wie noch eine Schwesterpartei, die ebenfalls den grünen der grüne politische Teil hat. Da unterscheiden wir uns eigentlich nicht gross. Aber in einem anderen politischen Denkset rein. Und von dort her hat es eigentlich für die Ökologie nur einen Gewinn gegeben aus dem heraus. Und ein Stück weit sind auch die Spannungsfelder, die ja auch immer wieder sehr viel Energie gebraucht haben, die fallen weg. Also ich denke, es ist wahrscheinlich für alle letztendlich eine gute Sache. Ja.
Aber damals war es ziemlich eine gehässige Geschichte, was zu dieser Loslösung gekommen ist.
Ja, das ist nie etwas Einfaches. Das ist schon so. Ich meine, irgendwo wünscht man sich ja das nicht. Also auch wenn Freundschaften zerbrechen oder Ehen zerbrechen, das ist ja nichts Erfreuliches. Also schöner wäre es eigentlich, wenn man es würde schaffen, das Spannungsfeld auszuhalten und miteinander zusammen den Weg zu behalten. Ich denke, dass das... also wenn ich heute den Kolleginnen und Kollegen aus der Grünen Partei begegne, dann können wir also sehr wohl zusammensitzen und einen Kaffee trinken. Also ich glaube, das ist verdaut.
Sind die Wunden wieder verheilt, die damals also, entstanden
ich,
sind?
Ich kann nicht für alle reden, ich kann nur für mich reden. Und ich denke, es war richtig und gut, ja.
Das ist eine Geschichte von Ihnen in dieser ganzen 25-jährigen politischen Laufbahn, die Sie gemacht haben. Nimmt mich wunder, was Sie am meisten bewegt hat. Was ist das, was Sie am meisten im Nachhinein finden? Das hat mich jetzt wirklich, ist mir sehr nahe gegangen.
Also aus diesen verschiedenen politischen Etappen, die ich kann, als Ereignis, als ein politisches Ereignis.
Oder auch persönlich. Einfach was bleibt Ihnen am stärksten in Erinnerung aus 25 Jahren Politik? Oder andersrum gefragt, was war die schönste Zeit? Regierungsrätin, Nationalrätin oder jetzt Ständerätin? Wo fühlen Sie sich am wohlsten?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe ganz unterschiedliche Eigenschaften gebraucht im Nationalrat. Oder früher hat sie angefangen in der Gemeinde. Ich bin Kindergartenkommission, Schulpflege, Planungs- und Baukommission, also was man so macht in einem Dörfli. Das habe ich sehr gern gemacht. Das war so nah bei den Menschen. Das ist so, man hat ein bisschen Mitverantwortung übernommen, hat sich engagiert. Und man war aber eigentlich letztendlich alle jemanden auf dem gleichen Boden gewesen. Das war sehr schön. Das war so lebensnah. Da hat man irgendwie gewusst, wenn man über Kindergärtnerin geredet hat oder über die Turnhalle, die man hat renovieren musste. So. Das war so handfest und man hat es auch gerade im Alltag nachher auch wieder erlebt. Das habe ich sehr gerne gemacht. Dann kam der Nationalrat gekommen. Und wenn ich so zurückschaue, dann dünkt es mich, ist es so Parlamentstätigkeit. Das ist eher wie eine weibliche Tätigkeit. Man macht es viel mehr im Kollektiv, man macht es in Gruppen, man ist gestaltend tätig, aber man muss doch nicht überall die letzte Verantwortung übernehmen. Und die Exekutive, die Regierungstätigkeit, das ist sehr, sehr etwas Männliches. Und es ist spannend, wie so Aufgaben, was sie in einem ihnen auslösen und welche Eigenschaften das stimulieren und was für Fragestellungen das einem selber bringt. Ich muss sagen, wöhler ist es mir in der Parlamentstätigkeit. Und zwar einfach darum, weil ich die kollektive Lösungssuche finde ich, entspricht viel stärker auch so am gesellschaftlichen Zusammensein. Und bei der Exekutive, das hat vielleicht auch in den letzten 10, 15 Jahren stärker zugenommen, wird natürlich die ganze Auseinandersetzung nachher nicht über das Kollektiv geführt, sondern über den einzelnen Kopf. Also medial ist ja dann immer ein einzelner Kopf von einem Regierungsmitglied, ist dann eigentlich so der Fokus, wo sich darauf alles entlädt, oder? das braucht auch ziemlich viel Energie, das einfach auszuhalten.
Sie sind ja auch als relativ harte Frau dargestellt worden, in den Medien auch wahrgenommen worden, was man so gehört hat, aus dem Spital, wo Sie Gesundheitsdirektorin waren. Ist das wie Ihre Art gewesen, dann mit dieser männlichen Rolle umzugehen als Regierungsrätin? Oder ist das Bild falsch gewesen?
Die Frage ist eben, ob der Mensch hart ist oder ob man das Gefühl hat, er ist hart, wenn er entscheidet und wenn er Entscheide auch durchzieht. Das, denke ich, ist vielleicht schwer zu vermitteln. Ich hatte häufig den Vorwurf, also häufig ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Vorwurf war doch auch immer wieder mal im Raum, vor allem bei den Spitalplanungszeiten, man könne nicht mit mir reden. Und dann habe ich mal mir Zeit genommen und habe mir überlegt, woher kommt der Vorwurf. Und ich habe gemerkt, dass wenn Gruppierungen gekommen sind und ich mit ihnen zusammengesessen bin und ihnen zugelassen habe, und ich kann gut zuhören und ich kann mich auch gut in andere Menschen hineinfühlen, dann haben sie natürlich immer die Erwartung gehabt, dass ich dann das, was sie wollen, auch mache. Weil aus dem Grund sind sie ja zu mir gekommen. Also sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, hören Sie, unser Spital können Sie nicht zumachen, und haben mir erklärt, wieso nicht, oder? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben so einleuchtende Argumente, dass ich muss sagen, ja, dann müssen wir nochmal über die Bücher, das geht nicht. Oder ich muss sagen, ich verstehe Ihre Überlegungen, aber ich muss Ihnen sagen, aus diesen und diesen Gründen bleibe ich bei meinem Entscheid und der Spital wird geschlossen. Und dann kann man natürlich, dann kommt automatisch der Vorwurf in den Raum, mit dieser Frau kann man nicht reden. Oder? Mhm. Und sie ist hart. Und es stimmt, wenn man natürlich einen Entscheid gefällt hat und bei dem bleibt, auch wenn es einen grossen Protest gibt, dann braucht es eine gewisse Härte. Auch mit sich selber. Ich denke, das ist wie Kinder erziehen. Nachgeben ist viel einfacher, als einen reflektierten Entscheid bei dem bleiben und dann einfach auszuhalten, was dann alles über einem hineinprasselt. Oder? Und ich meine, wir haben 13 Spitäler geschlossen im Kanton Zürich. Das ist natürlich, kann ich Ihnen sagen, da ist dann manches Gespräch gegangen. Und das ist auch für mich schwierig gewesen, aber es ist notwendig gewesen. Wir haben heute noch eine hervorragende Versorgung oder vielleicht gerade drum eine hervorragende Versorgung. Wir haben genügend Platz in diesen Spitälern. Also hätten wir alle diese Spitäler erhalten, wären die Kosten im Gesundheitswesen einfach noch viel höher. Und das müssen sie nachher noch entweder als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder mit Prämien müssen sie das zahlen. Und das denke ich schon, das ist vielleicht auch nicht so üblich. Aber das hat zu meinem Wesen gehört. Es hat keinen Kanton, der so eine starke Strukturveränderung durchgemacht hat. Aber wir sind auch die gewesen, die mit Abstand die tiefsten Prämien mit dem am Schluss erreicht haben, oder?
Und Sie sind auch eine von denen gewesen, die Spitäler geschlossen hat und trotzdem wiedergewählt worden ist. Also Sie haben offensichtlich geschafft, das irgendwie so überzubringen, dass es nicht gerade politisch das Überleben gekostet hat.
Ja, ich bin halt hier durch den ganzen Kanton, in jedem Bezirk. Und ich weiss, in dem einen Bezirk waren wir in der Kirche, weil es nie einen grösseren Raum hatte als in der Kirche. Und ich habe es den Leuten erklärt und ich habe versucht aufzuzeigen, was die Überlegungen waren. Und ich habe viele Leute gehabt, die am Schluss von so Veranstaltungen gekommen sind und gesagt haben, wissen Sie, ich finde es gleich noch nicht recht, dass Sie das Spital jetzt zumachen. Aber irgendwie haben Sie etwas Glaubwürdiges. Und das hat mir eigentlich sehr ein schönes Kompliment gedacht. Also ich habe ja nicht verlangt, dass die Menschen das toll finden. Ich meine, ich bin mal im Spital gewesen. Da bin ich mit dem Chefarzt, auch ein Spital, wo ich schliessen musste, ist er mit mir vor dem Spital gestanden und hat gesagt, wissen Sie, Sie zerstören mir meinen Bubentraum. Ich bin in dem Ort aufgewachsen und mein Traum war, in dem Spital mal Chefarzt zu sein. und sie machen mir das jetzt kaputt. Das ist also kein schöner Moment, wenn ihnen das jemand so sagt. Und ich konnte das nachvollziehen. Für ihn war das so gewesen. Aber wenn ich mich auf ihn einlasse, ich kann ja nicht wegen ihm, weil ich seinen Traum erhalten will, das Spital erhalten. Es geht einfach nicht. Und ich finde halt, wenn man so eine Arbeit übernehmen will, und ich habe die Aufgabe wählen, ich habe dafür kandidiert, habe das 12 Jahre lang gemacht, dann finde ich, dann muss man auch mit sich selber halt irgendwo ja, auch die Sachen aushalten.
Aber haben Sie das denn gern gemacht? Also, Sie haben es 12 Jahre lang gemacht. Ich stelle mir das recht mühsam vor. 12 Jahre so. Sie haben fast nur Sanierungsmaßnahmen müssen durchziehen, oder?
Ja, ja. Also, mein Vorgänger, der hat eigentlich noch ein Spital ums andere aufgemacht. Mhm. Und hat,
also, Vorvorgänger, zwischendurch genau, war der Bouchard.
Genau, der Bouchard habe ich jetzt gerade ausgeklammert. Aber er war ja auch noch ganz kurz. Ja. Nein, der Wiederkehr, der hat eigentlich am Laufmeter gebaut, hat überall können Verbesserungen machen, hat überall können Geld ins System tun. Und mein Schicksal war, dass ich genau in die 12 Jahre reingekommen bin, wo man nur hat müssen sparen, oder? Aber es hat vielleicht auch etwas mit mir zu tun gehabt. Also nicht, dass der Kanton hat müssen sparen, das nicht, das ist so. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das Leben genau in diese 12 Jahre hineingestellt, oder? Und vielleicht habe ich auch ein Rüstzeug in mir hineingehabt, wo mir das ermöglicht hat. Erstens einmal bin ich jemand, wo auch privat und aus meinen ökologischen Überlegungen immer ein sehr nüchternes Verhältnis auch zu dem materiellen Wert hat. Und ich finde halt, man muss lernen, so zu leben, dass es zu den Verhältnissen, wo man drin lebt, auch passt. Ich habe Mühe mit Menschen, die auf Pump leben, die über ihre Verhältnisse leben. Ich finde einfach, das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Mhm. Und von dort her, wo ich dann in das Gesundheitswesen gekommen bin und da gerade die Spitalplanungen angestanden sind, habe ich wahrscheinlich in einer recht nüchternen Art an die Frage herkommen, weil ich einfach als Grundhaltung hatte, wir können als Gesellschaft nicht über unsere Verhältnisse leben und wir haben viel zu viele Infrastrukturen, wir haben überall Überkapazitäten. Das hat dazu geführt, dass man die Menschen einfach länger im Spital gehalten hat, damit man besser gefühlt hat, weil man wie die Landwirtschaft ein Defizit zur Pension hat. Ja, wenn sie das einmal gesehen und erkannt haben, dann, wenn sie ehrlich sein sich selber gegenüber, dann müssen sie die Handlung sehen.
Mhm. Aber die Frage ist eigentlich, wo haben sie das gern gemacht?
Aha.
Nötig war es, das ist unbestritten, oder? Aber wie sie hätten dann nach 4 oder nach 8 Jahren können sagen, jetzt lange zu jemanden, also jetzt soll jemand anderes das Gesundheitswesen übernehmen. Ja. Ich will mindestens Ressort wechseln oder ich höre ganz auf. Ich gehe eben wieder zurück auf die weibliche Seite in Nationalrat oder in Ständerat. Mhm. Oder
also ich denke, lustvoll war das nicht. Mhm. Aber es hat vielleicht etwas mit meiner ernsthaften Seite zu tun, wo ich auch in mir drin habe. Wenn ich mal Ja sage zu etwas, dann braucht es also schon einen rechten Orkan, dass ich es abgebe. Und in der Regel, wenn es stürmt und wallet, dann gebe ich sowieso nicht ab, sondern dann warte ich, bis es irgendwie ruhig ist. Mhm. Also das ist so vielleicht ein bisschen Grundhaltung. Als ich die Grüne Partei gegründet habe im Bezirk Andelfingen, da hatte ich ein Co-Präsidium mit einem Mann zusammen. Und der Mann war damals mal Gemeindepräsident von einem Dorf, auch im Wieland. Und er hat es gleich erfahren wie ich, durch die Bekennung zu dieser Farbe, zu dieser Parteifarbe, hat das ziemlich viele Emotionen im Umfeld ausgelöst. Und er hat dann gemerkt, dass er plötzlich im Gemeinderat Sachen plötzlich nicht mehr mehrheitsfähig gebracht hat, die vorher selbstverständlich waren. Und das hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Und dann hat er das Co-Präsidium wieder abgegeben. Und dann war ja die Frage, ja, lösen wir die junge Partei wieder auf? Oder was passiert jetzt? Und dann Und das ist dann vielleicht so ein bisschen der Teil, der dann zu meinem Wesen gehört. So sicher nicht.
Also
dann,
ein sturer Kopf. Also.
Ja, 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 man kann auch sagen, ein bisschen stur. Doch, ja.
Mal etwas angefangen, dann ziehen wir es durch.
Ja, man kann doch nicht einfach beim ersten Gegenwind, der einem entgegenblaset, irgendwie das Ganze wieder aufgeben. Es ist ja auch ein bisschen Frage von der Kraft, ja. Oder? Und da habe ich dann halt eine Weile lang das Präsidium alleine gemacht und später haben dann andere wieder geholfen. Und es hat übrigens, ich bin ja nicht die Einzige gewesen, es hat ja immer auch noch andere Menschen. Und im Gesundheitswesen hat es ja auch noch andere Fragen gehabt. Es ist sicher die Spitalplanung und das Sparen. Und das Sparen, und das muss ich sagen, Sparen ist etwas sehr Einschränkendes in Bezug auf Kreativität. Mhm. Das habe ich sehr bedauert. Ich hätte gerne auch noch ein bisschen mehr gestalterischen Freiraum gehabt für Sachen, die mir auch sehr wichtig gewesen wären. Und das ist halt dann, das hat häufig müssen auf Sparflammen laufen. Das hat mich sehr schade gedacht. Aber es ist einfach, das ist in dieser Phase gewesen. Es ist mir trotzdem gelungen, dass wir irgendwie ein komplementärmedizinisches Spital haben können, auf unserer Spitalliste behalten. Es war mir möglich gewesen, konzeptionell für Palliativcare viel zu machen, auch für den Spitex-Bereich. Nein, es hat schon Nischen gehabt, aber die Nischen haben immer müssen um jeden Franken kämpfen. Mhm.
Sie haben gesagt, das hat viel Kraft gekostet. Für mich das Eindrücklichste, was ich sie so erlebt habe, war eigentlich, wo sie persönlich wirklich am Anschlag waren. Sie hatten in dieser Zeit als Regierungsrätin auch noch Krebs gehabt. Sie sind nach kurzer Zeit dann aber schon wieder auf der politischen Bühne gestanden. Ist das auch Ihr sturer Kopf? Oder wie haben Sie das geschafft, dass Sie das so haben können wegstecken können, so schnell?
Also sturer Kopf, sagen Sie, nicht ich. Ich frage mich, ob das ein sturer Kopf ist, weil es ist eigentlich nicht eine reine Kopfangelegenheit. Nein, ich glaube, es hat vielleicht mehr auch mit Kraft und einer gewissen Konsequenz zu tun. Stur hat ja eigentlich eher einen negativen Touch. Und ich glaube nicht, dass ich ein sturer Mensch bin. Mhm. Aber ich bin ein Mensch, der eigentlich eine grosse Ernsthaftigkeit hat. Und wenn er mal eine Notwendigkeit von einem Weg sieht, der Weg geht, auch wenn es kein Ringenweg geht. Also, oder Weg ist, ich würde es eher so bezeichnen. Die Krankheit, das ist sehr eine harte Herausforderung, sehr eine harte.
Und woher haben Sie denn die Kraft genommen?
Ich denke, zum Teil ist sie mir einfach zugeflossen und ist mir geschenkt worden. Und dann habe ich sehr viele Menschen gehabt, wo mich getragen haben. Beim Gedanken, im Gebet, in der fürsorglich unterstützend. Das war nicht eine Leistung einfach nur von mir gewesen, sondern das ist. Und dann hatte ich einfach auch das Glück gehabt, dass die Medikamente, die Chemotherapie, dass die geholfen hat. Das ist ja dann, das kann man eigentlich dann nur noch unter Geschenk abbuchen, weil das hat gar nichts mehr mit der eigenen Leistung zu tun. Und ich habe gelernt, mit dieser Erkrankung zu leben. Mhm. Und es war für mich eigentlich auch gut gewesen, dass ich während all diesen Behandlungen weiterhin gearbeitet habe. Langsamer, aber ich habe eigentlich immer gearbeitet. Für mich war das gut gewesen.
Also die Arbeit hat Ihnen auch ein Stück weit wieder Kraft gegeben?
Auf jeden Fall.
Zum Weitermachen, ja.
Ja. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viele Frauen, die mir dann auch geschrieben haben und auch später mit mir Kontakt aufgenommen haben. Weil ich meine, wir haben pro Jahr mehrere tausend Frauen in unserem Land, die Brustkrebs haben. Und die Herausforderungen die sind sehr gross und ich glaube, da ist es auch gut, wenn es Figuren gibt, die vielleicht einem auch ermutigen. Ich habe viele Frauen gehabt, die mir geschrieben haben, sie haben die Krankheit jetzt auch und sie denken so häufig, ich habe das geschafft. Und das gibt ihnen irgendwie Kraft, das auch aktiv anzugehen. Ich habe ja dann auch keine Perücke getragen. Und ich mag mich noch gut erinnern, wo das erste Bild dann kam. Ich meine, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch für mich war das nicht ganz einfach gewesen, so mit dem kahlen Kopf. Aber ich denke, so sieht man einfach aus, wenn man die Haare verliert. Und ja, so ist es.
Sie haben, glaube ich, ein Bild von einem buddhistischen Mönch oder tibetischen Mönch neben dem Spiegel gehabt,
ja,
oder?
Ja, das habe ich immer noch.
Haben Sie das immer noch? Hängt das immer noch?
Das hängt immer noch, ja. Ja. Ja, und dann hat die Frau mir geschrieben, habe heute ihr Foto in der Zeitung gesehen, habe meine Perücke weggelegt, bin jetzt auch oben ohne. Ist doch schön. Ist doch schön. Und es ist ja nicht eine Demonstration gewesen. Ich habe ja nachher nie irgendwelche Home-Stories gemacht. Ich bin auch nachher nicht als Wanderpredigerin zu solchen Fragen auftreten, weil ich das weder vermarkten noch zelebrieren wollte. Aber es ist ein Teil von meinem Leben und ich habe es versucht, so zu leben, dass es ehrlich war und trotzdem nicht irgendwo plötzlich zu einem Kult geworden ist.
Das ist eine Krankheit, die nicht einfach so schnell abgeschlossen ist, sondern die Ungewissheit, die dauert nachher Jahre, oder? Oder ist das für Sie nach dieser Behandlung, wo Sie gemerkt haben, es hat gewirkt, die Chemotherapie abgeschlossen gewesen?
Wenn Sie so eine Systemerkrankung haben, ist das gar nie mehr eine abgeschlossene Geschichte, sondern Sie lernen leben mit so einer Systemerkrankung. Und ich glaube, es ist häufig auch eine Frage von der inneren Einstellung, ob einem das beunruhigt und Angst macht und wie weit man Vertrauen hat, dass so, wie es kommt, richtig ist.
Man sagt ja 5 Jahre, oder? Sagen etwa die Zeit. Also es wäre jetzt ziemlich genau so lange her. Ist das jetzt wirklich vollständig geheilt, oder?
Da fragen Sie eine andere Dimension, da bin ich nicht zuständig.
Ja, aber Sie haben nie mehr Beschwerden gehabt nachher?
Wissen Sie, das habe ich eigentlich konsequent gemacht. Ich habe meine Erkrankung bekannt und nachher habe ich den Rest als meine Privatsache angeschaut. Und das werde ich auch in Zukunft so halten. Ich denke, jeder Mensch, auch wenn er eine öffentliche Figur ist, hat einen öffentlichen Teil und einen privaten Teil. Und mir ist es hier wichtig, einfach auch der Öffentlichkeit zu sagen, dass die Erkrankung in mein Leben eingetreten ist. Und ich glaube, damit habe ich genug getan. Und es hat immer wieder mal so Fragen gegeben, weil die Leute würden, also vor allem die Journalisten, muss ich jetzt sagen, die sind immer so daran interessiert, ja, das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es wäre halt auch noch spannend, so ein bisschen zu wissen und so. Und ich denke, eigentlich muss man auch respektieren, dass nicht alle Leute ihre Home-Stories haben.
Das ist klar. Nein, nur wie sie es damals öffentlich gemacht haben, oder? Aber ja, damals war es natürlich auch nicht zu verbergen gewesen, schlichtweg. Also, oder wäre es schwer zu verbergen gewesen? Oder was ist denn der Grund, dass sie es damals öffentlich gemacht haben?
Das war für mich gar keine Frage gewesen, weil das war eine Erkrankung, die mich auch in meiner Leistungsfähigkeit geschwächt hatte. Und da ich ein öffentliches Amt hatte, als Exekutivamt, das wirklich sehr, sehr streng ist, ist das für mich auch klar gewesen, das der Öffentlichkeit zu sagen. Aber ich denke, wenn Sie bei allen Leuten, die irgendwo arbeiten, eigentlich einen Jahresbericht über ihren Gesundheitszustand, dann kommen Sie in eine ganz komische Situation, oder? Also ich meine, es gibt so viele Leute, die Systemerkrankungen haben, also MS und. Also es gibt ganz viele, da müssen wir gar nicht drüber reden, oder? Mhm. Und ich denke, das ist diesen Menschen ihre Privatsache. Solange sie ihre Arbeit können machen können, denke ich.
Auf jeden Fall. das ist Ihre Privatsache. Sie haben ja nachher noch 4 Jahre lang weitergemacht als Regierungsrätin, bis Sie dann aufgehört haben. Also das ist ja nicht der Grund, dass Sie aufgehört haben. Haben Sie dann einfach nach 12 Jahren die Nase voll gehabt? Dann haben Sie gefunden, ich möchte jetzt gerne wieder eben mehr in die parlamentarische Arbeit. Nein, Sie haben es ja nicht. Sie haben ja zuerst den Rücktritt geben, bevor Sie bekannt haben, zu kandidieren? Oder ist das schon im Hinterkopf gewesen?
Also für mich war von Anfang an klar gewesen, länger als 12 Jahre kein Exekutivamt. Das ist... Ich habe eigentlich schon nach 8 Jahren bin ich ganz unsicher gewesen, ob es nicht schon Zeit wäre, zum Aufhören. Einfach weil es sehr etwas Verbrüchiges ist. Aber es hat dann noch so viele angefangene Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, es wäre gut, Sie würden im gleichen Geist oder in der gleichen Haltung, sage ich jetzt einmal, würde es noch zu Ende geführt. Ich meine, es gibt zu ganz vielen Fragen, da kann man unterschiedliche Lösungsansätze nehmen. Schwierig finde ich, wenn man mal mit einem gewissen Denkmuster eine Lösung anfängt und dann in der Mitte aufhört und dann kommt jemand Neuer mit einem anderen Denkansatz, dann kann es sein, dass irgendwie entweder die Vorarbeit alles vergeben war oder irgendwie dann sich plötzlich so etwas Twitter-mässiges daraus ergibt. Und darum habe ich dann eigentlich 12 Jahre gemacht. Aber das ist mir schon, als ich dann die dritte Legislatur gemacht habe, ist das für mich ganz klar gewesen, dass ich in dieser Art sicher nicht länger als 12 Jahre arbeiten. Und das war gut gewesen und ich habe es gerne gemacht. Ich muss es sagen, im Gesamtkontext, wir haben jetzt nur gerade über Sparen geredet, das war nicht so ein lustvoller Teil gewesen, aber es hat auch sehr viele Sachen gehabt, wo ich mich die Freude gemacht habe, wo ich auch in ganz guter Erinnerung habe. Insgesamt ist das eine fordernde, eine prägende, aber in vielen Teilen auch eine gute Phase gewesen. Und ich habe sie aber auch gerne wieder abgegeben und habe eigentlich nicht einmal mit einer Träne irgendwie im Auge gedacht, oh, wäre das schön, wenn ich das jetzt noch hätte. Überhaupt nicht. Es ist gut gewesen.
Und fühlen Sie sich jetzt wohler als Ständerätin wie damals als Regierungsrätin?
Ich habe mich auch als Regierungsrätin eigentlich meistens, nicht immer, aber meistens gut gefühlt. Müde etwa die, ja, wie es halt so ist, wenn man wirklich arbeitet. Aber ich meine, wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich auch nicht 3-mal kandidiert dafür. Jetzt habe ich klar weniger Arbeit, ich habe weniger Verpflichtung. Und das ist sehr schön. Ich meine, ich bin in der Zwischenzeit auch älter geworden. Aber ich bin immer noch neugierig, ich bin immer noch ich habe auch immer noch den Wunsch zu gestalten, mitzudenken, auch mitzuentscheiden. Das ist auch ein Teil in mir. Ich entscheide eigentlich gern. Ich habe auch keine Mühe, Klarheit zu schaffen für mich. Ja, ich habe sehr Freude an diesem Ständeratsmandat.
Und was sind so die Hauptthemen, die Sie im Moment beschäftigen, gerade aktuell?
Ja, im Moment sind wir gerade am Aktienrecht, an der Aktienrechtsrevision. Da geht es dann um die Fragen der Boni und all diesen Sachen. Da bin ich gespannt, was man für Lösungen findet. Da sind wir jetzt dann in den nächsten Sitzungen dran. Dann bin ich in der Verkehrskommission. Da haben wir jetzt gerade so die ganzen Projekte für den öffentlichen Verkehr gehabt. Da habe ich für den Kanton Zürich mich wirklich auch gut einbringen und bin auch zu Mehrheiten gekommen für unser Anliegen mit dem Brüttmer-Tunnel und dem Zimmerberg-Tunnel. Dann bin ich in der Umwelt- und Raumplanungskommission und da haben wir auch ein ganz spannendes Projekt jetzt erarbeitet, wo es darum geht, dass wir ein Bonus-Malus-System einführen für Neuwagen, also für Autos zum Kaufen. Dass wir also Autos, die wenig Energie brauchen, im Lärm etc. wirklich für die Umwelt eigentlich möglichst kleine Belastungen haben, dass man die mit einem Bonus versieht. Und die halt immer noch in den alten Dimensionen sind, mit viel Energie, viel Lärm etc., dass man die mit einem Malus versieht. Und da haben wir ein ganz spannendes Projekt können erarbeiten. Und das ist jetzt in der Vernehmlassung und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Es ist sehr spannend in diesem Ständerat.
Sie sind ja damals in Ständerat gewählt worden und haben den Ueli Maurer quasi verhindert. Der Ueli Maurer hat einmal wieder Regierungsrat werden. Sie sind es geworden. Jetzt haben Sie den Ueli Maurer als Bundesrat vor der Nase. Fuchsen Sie das irgendwie?
Nein, fuchsen nicht. Aber ich kann ihm meine Stimme nicht geben. Ich denke, dass er in seiner Rolle, die er als Parteipräsident hatte, eine Respektlosigkeit häufig an den Tag gelegt hat im Umgang mit andersdenkenden Menschen, die nicht meinem Weltbild entspricht. Ich denke, wir haben das Anrecht darauf, jeder seine eigene Meinung zu haben. Aber man muss auch mit andersdenkenden Menschen respektvoll umgehen. Und das hat er überhaupt nicht gemacht. Ich denke, er hat viele Verletzungen hinterlassen. Und ich hoffe, dass er diese Eigenschaften als Bundesrat wirklich nicht mehr lebt. Nein, es fuchst mich nicht. Es ist demokratisch entschieden, mit einer Stimmmehrheit. Und ich bin jemand, der sich engagiert bis zum Entscheid. Und dann, finde ich, dann hat man den Entscheid zu akzeptieren. Und eigentlich wünsche ich ihm wirklich von Herzen, dass er eine Rolle einnehmen kann, die für unser Land und auch für den Bundesrat nicht schlecht ist.
Man hat etwa die erste Mal Ihren Namen gehört, obwohl die Grünen und geschweige denn die Grünen-Liberalen keinen Bundesratssitz haben. Ist das nicht das Amt gewesen, wo Sie wahnsinnig gerne einmal noch gehabt hätten?
Nein, nein, gar nicht.
Also da ist kein Spürli Eifersucht um, das hätte ich jetzt auch noch gern gemacht. Sie sind zufrieden?
Nein, ja. Das, ich weiss, was ein Exekutivamt ist. Ich habe das 12 Jahre gemacht. Ich kann eigentlich, wie soll ich das sagen? Ich finde, und das soll jetzt nicht abwertend sein für die Politik, gar nicht, aber ich denke, das Leben hat noch mehr Facetten als Politik. Das hat es bei mir auch schon immer gehabt. Und jetzt habe ich auch mehr Raum noch für andere Facetten als der rein politische Teil. Und das ist wunderschön. Und das würde ich nicht mehr abgeben zugunsten von irgendwie Politik, die 150% von meinem Leben würde einnehmen.
Und wie lange werden Sie das machen noch?
Ständerat?
Ja.
Das weiß ich nicht. Also ich denke sicher mal die Legislatur. Und dann liegt das am Schluss ja dann auch wieder unter anderem an unserer Bevölkerung.
Wunderbar. Das sehen wir dann in gut 3 Jahren, knapp 3 Jahren, sind ja schon wieder Wiederwahlen, wie es weitergeht. Frau Diener, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Also ich finde es sehr interessant. Unsere Stunde ist aber leider bereits um. In dem Moment möchte ich eigentlich gerne das Mikrofon noch aufmachen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt. Sachen, die Sie Frau Diener schon immer haben fragen, aber nie Gelegenheit dazu hatten. Jetzt wäre es möglich. Ich sehe es nicht recht. Sieht nicht so aus, als wären noch Fragen offen. Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch, ja, dass Sie vorbeigekommen sind auf Winterthur. Und man trifft Sie auch etwa im Wieland draussen wieder an. Bei Spaziergängen habe ich gehört. Also Sie werden sicher immer wieder mal zu sehen sein. Danke vielmals. Danke. Und als kleines Dankeschön haben wir da noch etwas von der Confiserie Vollenweider gesponsert für Sie. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Das war dem Fall für den heutigen Stadttalk. In einer Woche bereits geht es weiter am nächsten Donnerstagabend am 8. ist Antoinette Hunziker da. Ein Name, den man vielleicht nicht gerade kennt, aber das Interessante an ihr ist, sie ist ehemalige Börsenchefin. Und was sie über Börsen und Finanzen zu erzählen hat, das hören wir heute in einer Woche. Besten Dank und einen schönen Abend.